Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Heute möchte ich mich wieder mal mit einem historischen Thema beschäftigen. Die Steinmetze üben einen der ältesten handwerklichen Berufe aus. Der ursprüngliche Werkstoff dieser Berufsgruppe war Naturwerkstein. Die Steinmetze und Steinbildhauer waren die wichtigsten Bauhandwerker des Mittelalters. Um Steinmetz werden zu können, musste ein Mann zunächst eine Ausbildung als Maurer abgeschlossen haben. Mit langer Erfahrung und bei besonderer Begabung konnte er dann Steinmetz oder Steinbildhauer werden. Steinmetze waren nicht in Zünften organisiert, sondern in Bauhütten. Damit war früher eine Baracke bezeichnet, in der die Lehrlinge und Gesellen ihre Ausbildung erhielten. Diese Bauhütte durfte kein Fremder betreten. Die Steinmetzen achteten streng darauf, dass ihre Berufsgeheimnisse gewahrt blieben. Sie verwendeten Geheimzeichen, Schlüsselwörter oder spezielle Handgriffe, um sich zu verständigen. Diese Tradition ist später auch von den Freimaurern übernommen worden, über die ich hier im Stadtgespräch bereits informiert habe. Von Steinmetzen geschaffene Gebäude, Skulpturen oder Kunstwerke überdauern Generationen, mitunter auch viele Jahrhunderte. Mit diesen Informationen möchte ich zum heutigen Thema der Sendung kommen. Ich begebe mich auf die Spuren der berühmten Erfurter Steinmetzfamilie Friedemann, die im 16. und 17. Jahrhundert viele Kunstwerke in Thüringen, besonders hier in Erfurt, geschaffen hat. Informationen dazu hole ich mir bei Dr. Michael Lutscheid, dem Archivar und Bibliothekar der Bibliothek im Augustinerkloster. Nach der ersten Musik erfahren Sie, wie die Friedemänner hier in Erfurt gearbeitet haben, welche ihrer Werke heute noch bestaunt und bewundert werden können. Soweit diese Einführung und wir beginnen den musikalischen Teil mit Keimzeit und die haben tatsächlich einen Titel herausgebracht, der Steinmetz heißt. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören, auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Auf den Spuren einer großen Erfurter Künstlerfamilie hat sich Dr. Lutscheid begeben, zusammen mit Wissenschaftlern, die vor 5 Jahren eine Tagung zur Bildhauerfamilie Friedemann hier in Erfurt stattgefunden hat. Jetzt ist dazu ein gesammeltes Werk herausgekommen, Herr Dr. Lutscheid. Und vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern ein bisschen diese Familiengeschichte der Friedemanns näher bringen, die uns ja an vielen Stellen oder den interessierten Erfurtern an vielen Stellen begegnet. Ich nenne nur die Kaufmannskirche, aber auch an vielen anderen Stellen haben sie ihre Kunstfertigkeit darstellen können und das ist also auch vieles noch erhalten. Herr Lutscheid, wie muss man sich diese Familie in der Zusammensetzung vorstellen? Wo kommt sie her und wie hat sie ihre bildhauerische Ausbildung wahrgenommen?
Ja, die Künstlerfamilie Friedemann gilt als diejenige, die im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Kunst in Erfurt, die Plastik insbesondere maßgeblich geprägt hat. Diese Auffassung kennt man seit weit über 100 Jahren. Schon im 19. Jahrhundert ist diese Meinung vertreten worden, dass die Friedemänner im Grunde genommen die führende Künstlerdynastie der Renaissancekunst hier in Erfurt gewesen sind. Im Gegensatz dazu steht im Grunde genommen, dass bis vor kurzer Zeit die Erforschung dieser Künstlerfamilie einen unbefriedigenden Stand hatte. Das liegt nicht allein daran, dass man sich vielleicht zu wenig um diese Künstlerdynastie gekümmert hat, sondern es liegt auch daran, dass es nicht einfach ist, diese Familie nachzuverfolgen, die wir im Wesentlichen aus ihren Bildwerken, also aus Epitaphien, aus Kirchenausstattungen, aus Portalen in und um Erfurt kennen, aber für die schriftliche Überlieferung und damit auch die Möglichkeit, diese Familie in ihren einzelnen Mitgliedern zu differenzieren, doch begrenzt sind. Es hat mehrfache Versuche gegeben, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch sozusagen die Familie in ihrer personalen Zusammensetzung darzustellen, den einzelnen Mitgliedern der Familie auch die entsprechenden Werke zuzuordnen. Und das sind konkurrierende Entwürfe sozusagen, voneinander abweichende Zuordnungsversuche. Und bis heute ist es so, dass man eine Annäherung schafft an diese Genealogie, will ich mal sagen, aber dass an vielen Stellen Eindeutigkeit bis heute nicht hergestellt werden kann. Man geht davon aus, dass so sagen wir ganz vorsichtig, um 1570 herum diese Familie in Erfurt auftaucht, greifbar wird durch Arbeiten, die sie eben hier angefertigt hat. Der neueste Stand der Forschung, den man in dem von Ihnen schon erwähnten Aufsatzband dokumentiert findet, geht davon aus, dass um 1573 herum das erste Werk der Friedemann-Familie zu fassen ist, mit einem Epitaph in der St. Severi-Kirche. Und von da ab kann man über etwa 70 Jahre hinweg künstlerische Arbeiten der Familie verfolgen. Insgesamt lassen sich dem sozusagen künstlerischen Zweig der Familie neun Mitglieder zuordnen bis in die 1640er Jahre und ein bisschen darüber hinaus noch hinein sind Mitglieder der Familie Friedemann tätig gewesen, vor allen Dingen in Erfurt, aber auch darüber hinaus, also auch in der näheren und etwas weiteren Umgebung Erfurt, sodass man sagen kann, sie haben zum einen die Kunst um 1600 in Erfurt, aber auch im Thüringer Raum mitgeprägt.
Was ist da das Weiteste so? Beichlingen?
Ja, Beichlingen, in Rudelstadt gibt es Arbeiten, in Ilmenau findet man etwas. Ja, das dürften die größten Entfernungen sein, wenn ich das recht überblicke. In Weimar.
Also eine Familie, die eine Tradition in der Bildhauerei quasi entwickelt hat. Wahrscheinlich konnten sich die Jungs auch nicht da groß entziehen. Das ging einfach in der Linie weiter. Die kriegten die Ausbildung und haben dann vom Vater das Geschäft übernommen oder weitergeführt.
Ja, man muss es sich im Sinne einer möglicherweise auch Werkstatt oder zum Teil von Werkstattarbeiten vorstellen. Wir wissen sehr wenig über die Ausbildung, die die einzelnen Künstler genossen haben. Das sind ja zunächst auch Handwerker in dieser Zeit. Das gilt als ein Handwerk, also Tischler etwa. Das sind so die Anfänge. Und natürlich wird da eine Familientradition auch gebildet und die Söhne, die nachwachsenden Söhne kommen hinein in diese künstlerischen Bestrebungen, die es innerhalb der Familie gibt. Nicht alle sind Künstler geworden. Es ist eine sehr große Familie mit vielen Zweigen, mit vielen Angehörigen. Die Genealogie ist nicht leicht voneinander zu trennen und nicht leicht auseinanderzuhalten. Bei den großen überlieferten und heute noch zu dokumentierenden Werken, da weiß man recht häufig oder kann recht gut zuordnen, dass es die Friedemänner sind und kann in etlichen Fällen zumindest auch sagen, es ist, nur um das mal anzuführen, es ist Hans der Erste, Hans der Zweite, Hans der Dritte, die heißen alle Hans, sind alle künstlerisch tätig gewesen. Also in einigen Fällen kann man es auseinanderhalten, es gelingt aber nicht in jedem Fall.
Nun fällt ja die Betätigungszeit der Familie Friedemann auch zum Teil mit in den 30-jährigen Krieg, also in einer Zeit der Glaubensauseinandersetzungen. In den Forschungen haben Sie aber auch festgestellt, die haben also sowohl für katholische Kirche oder für katholische Auftraggeber als auch für protestantische und auch für weltliche Auftraggeber gearbeitet.
Ja, es ist ganz offensichtlich eine protestantische Familie. Das ist eindeutig, weil sich die genealogischen Daten, die sich sicher rekonstruieren lassen, aus den Kirchenbüchern der evangelischen Gemeinden hier in Erfurt vornehmlich speisen. Völlig richtig ist und als Beobachtung interessant natürlich, dass sie für Auftraggeber beider Konfessionen gearbeitet haben. Vielleicht ist das aus zweierlei Gründen gar nicht so ungewöhnlich. Zum einen ist eine Stadt wie Erfurt, in der beide Konfessionen schon seit dem Jahr 1530 zusammenleben, vielleicht nicht immer friedlich, aber doch so, dass man weitgehend miteinander auskommt, prädestiniert dafür, dass sich natürlich ein Betätigungsfeld auf verschiedenen Ebenen anbietet und man da auch möglicherweise ganz pragmatisch herangegangen ist. Ein Auftraggeber, der gut bezahlt, ist natürlich attraktiv für einen Künstler und dann wird man möglicherweise auch mal darüber hinwegsehen, dass der Auftraggeber einer anderen Konfession angehört als man selbst. Und dann muss man sicher auch bedenken, dass gerade im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts die konfessionellen Grenzen noch nicht so verfestigt sind, wie man das dann später kennt oder wie wir aus der Rückschau möglicherweise auch immer annehmen. Die Friedemänner sind nicht allein ein Beispiel dafür, wie konfessionsübergreifend auch sozusagen Dienstleistungen angeboten wurden, gab da schon eine höhere Durchlässigkeit, als wir uns das vielleicht heute vorstellen wollen oder können. Und von daher ist es natürlich, ist bemerkenswert als Fakt, dass man für beide Glaubensparteien arbeitet, aber es ist jetzt auch keine riesige Überraschung oder etwas Einmaliges, gerade in einer Stadt wie Erfurt, glaube ich.
Soweit erstmal die Ausführungen von Dr. Michael Lutscheid. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Ich spreche heute mit Dr. Michael Lutscheid über die Steinmetz-Familie Friedemann hier in Erfurt. Herr Dr. Lutscheid, gab es neben der Familie Friedemann noch andere Steinmetzen in Erfurt?
Also es gibt schon noch einige andere in Erfurt, von denen man weiß, die hier gearbeitet haben. Aber für zum Teil jedenfalls die Größe und den Aufwand der Werke, die die Friedemänner geschaffen haben, da brauchte es schon eine leistungsfähige Werkstatt, und da waren sie sicher prädestiniert, im Zusammenwirken auch der verschiedenen Familienmitglieder entsprechend repräsentative Werke vor allen Dingen zu schaffen.
Herr Lutscheid, haben Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen bei der Erforschung auch herausgefunden, welche Materialien von der Familie Friedemann bevorzugt oder am besten behandelt werden konnten?
Also das sind in der Regel natürlich Steinmetzarbeiten vor allen Dingen. Das betrifft also Sandstein. Das betrifft all das, was an Denkmälern in Kirchen beispielsweise in Form von Grabsteinen, Epitaphien, also Erinnerungsmalen für Verstorbene, so etwas wie die Kanzel in der Kaufmannskirche etwa, der Taufstein in der Kaufmannskirche, dann aber eben auch die entsprechenden Holzbildhauerarbeiten, also Schnitzarbeiten wie den Altar, vielleicht das bekannteste Beispiel in der Kaufmannskirche. Also das sind die beiden großen Bereiche, in denen sie tätig geworden sind.
Die Kaufmannskirche spielt in der Produktionsphase der Friedemänner eine ganz wichtige Rolle. Also da sind mehrere Kunstwerke, die also heute noch nachzuweisen sind, die auf die Familie zurückgehen.
Ja, es sind insgesamt in der Kaufmannskirche nach dem jetzigen Stand, es ist ja immer die Frage, ob man möglicherweise auch in der Zukunft noch Kunstwerke, die man jetzt noch nicht eindeutig zuweisen kann, vielleicht den Friedemännern auch noch zuweisen könnte. Es gibt ja auch das Phänomen, dass beispielsweise in den Erfurter Kirchen Grabplatten irgendwann mit der Schauseite sozusagen nach unten in den Boden gedreht wurden und man eigentlich gar nicht weiß, dass man über eine Grabplatte vielleicht läuft. Und wenn man die in der Kaufmannskirche, ist das geschehen beispielsweise, wenn man die dann mal herumdreht, da gibt es einen Beitrag hier in diesem Band auch, dann stellt man plötzlich fest, das ist ja die Grabplatte eines ganz bekannten Mannes. Ja, also auch das kann noch passieren. In der Kaufmannskirche kann man das, glaube ich, inzwischen ausschließen, weil da viel denkmalpflegerisch gemacht worden ist. Aber an anderen Orten wäre das möglich. Aber in der Kaufmannskirche sind es acht Friedemann-Werke, die dort überliefert sind. Es ist der Hauptort der Friedemann Überlieferung sozusagen in Erfurt, und besonders eindrucksvoll natürlich das Ensemble von Altar, Kanzel und Taufstein in der Kaufmannskirche. Also ein ganzes Programm sozusagen, ein ganzes reformatorisches Programm, was die Friedemann-Dynastie dort geschaffen hat.
Also eine Familie mit viel Betätigungsfeld, mit vielen Aufträgen, aber auch mit vielen Zeitzeugen oder Zeugnissen, die heute noch sichtbar sind. Sind die denn alle jetzt so, wie man sagen, kulturhistorisch erfasst und bewertet und erforscht?
Also die Erforschung solcher Zeugnisse ist ein laufender Prozess auch, denke ich. Wir haben ja den Versuch gemacht, mit diesem Sammelband, mit diesem Aufsatzband oder besser gesagt zunächst mal mit der Tagung im Herbst 2016 eine Bestandsaufnahme zu machen und den Versuch, den neuesten Forschungsstand zu dokumentieren. Diese Tagung damals hat angeschlossen im Grunde genommen an eine Veranstaltung, die ein Jahr zuvor stattgefunden hat, zu der es einen großen Katalogband gibt, Kontroverse und Kompromiss, hieß das Ganze, gewidmet der Kunst in Erfurt in größerem Zugriff. Ausgehend vom Pfeilerbildzyklus im Erfurter Dom, also sozusagen der Versuch, die Kunstlandschaft Erfurts im 16., frühen 17. Jahrhundert zu erfassen und mit dem speziellen Blick auf die Friedemann-Dynastie diese etwas kleiner dimensionierte Tagung, die gewissermaßen einen speziellen Aspekt der Kunst in Erfurt nochmal aufgegriffen hat. Und ich denke mal, wenn man dieses Buch jetzt durchblättert mit insgesamt 10 Aufsätzen und einem großen Bildteil, hat man für den Moment jedenfalls die aktuellen Aussagen, die sich über die Künstlerfamilie Friedemann treffen lassen. Wir haben den Versuch auch gemacht, sozusagen das Ganze nicht nur aus kunsthistorischer Sicht zu betrachten, sondern einzubinden in die politischen, religiösen, künstlerischen, literarischen Verhältnisse der Zeit, die Familien, die verworrene Familiengeschichte sozusagen ein bisschen aufzuhellen und dann vor allen Dingen natürlich die neuesten Ergebnisse der Beschäftigung mit den Friedemännern zu zeigen. Und ganz wichtig, glaube ich, für einen kunsthistorisch ausgerichteten Band, natürlich selbstverständlich, eine große Zahl von Abbildungen, über 100 Abbildungen hat dieses Buch. Und ganz wichtig und erstmalig auf 45 Tafeln in Farbe sind die überlieferten Werke der Friedemann-Werkstatt erstmalig in dieser Vollständigkeit abgebildet. Es gibt dazu eine Übersicht, aus der man sehen kann, wann sind diese Werke entstanden. Wo befinden sie sich heute? Welcher Art sind sie? Ein Grabstein, ein Taufbecken? Wem sind sie gewidmet? Also wer ist derjenige, dem sie gelten? Bei den Grabsteinen beispielsweise. Es ist auch vermerkt, ob die Personen, denen sie gewidmet sind, beziehungsweise die Auftraggeber aus dem geistlichen, weltlichen Bereich kommen, welcher Konfession sie angehört haben, ob es also Protestanten oder Katholiken sind. Und die Materialien sind vermerkt auch. Und da sieht man, dass die Steinarbeiten der Friedemann-Familie eindeutig dominieren. Es gibt aber auch Holzarbeiten und es gibt auch ein paar Mal den Bronzeguss. Das kommt also auch vor.
Also auch auf dem Gebiet haben die sich probiert, ne? Bronzeguss. Das ist ja auch ein bisschen weg so von Steinen.
Ja, also das ist nicht oft, aber 3 Belege dafür gibt es wohl. Und auch das haben sie, also gehörte zu den Techniken, die sie ausprobiert haben.
Die Steinmetzfamilie oder Bildhauerfamilie Friedemann hat aber irgendwo ein Ende gefunden oder stirbt dann aus?
Also in ihrem künstlerischen Zweig zumindest geht das im Grunde genommen schon in den, wenn man so will, in den 1630er Jahren dem Ende entgegen. 1635 im Grunde genommen das letzte sichere Werk, was man der Familie zuordnen kann. Das ist die Kanzel der Kirche St. Andreas in Rudelstadt. Das ist sozusagen das letzte gesicherte Werk. Dazu gibt es Schriftzeugnisse, also man hat verschiedene Möglichkeiten des Nachweises. Es gibt an den Friedemann-Werken häufig das Monogramm HF, also für Hans Friedemann. Anhand der Entstehungsdaten lässt sich dann in den meisten Fällen auch zuordnen, welcher der Hansen es ist sozusagen, der da als Künstler in Frage kommt. Es gibt Schriftzeugnisse in Form von Verträgen, mit denen ein Werk in Auftrag gegeben wird, wo man also nachweisen kann, dass die Friedemänner beteiligt sind. Es gibt auch Werke, die zugeschrieben werden, nur mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, für dieses letzte in Rudelstadt, da liegen Schriftzeugnisse vor. Und damit, soweit man es bislang weiß, endet gewissermaßen die künstlerische Tätigkeit der Friedemänner.
Unser Gespräch endet noch nicht, wir machen aber erstmal weiter mit Musik. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Den Titel, den Sie vor dem Jingle gehört haben, war Deep One Perfect Morning von The Jesus and Mary Crane. Und wir machen weiter mit dem Gespräch mit Dr. Lutscheid. Eine so große Steinmetzfamilie wie die Friedemänner ist also weit verzweigt in ganz Thüringen nachweisbar gewesen. Aber gibt es da Spuren auch noch bis heute? Das will ich von Dr. Lutscheid wissen.
Mit so einem großen Familienzweig stirbt man ja eigentlich nicht aus. Müsste es ja heute noch welche geben, oder?
Das kann ich nicht beantworten, ob es Friedemänner heute gibt. Auch der ausführliche genealogische Beitrag hier im Band beschäftigt sich, das liegt auf der Hand natürlich, nur im Rahmen der künstlerischen Wirksamkeit dieser Familie mit den Familienmitgliedern, hat natürlich einen Ausblick über das Jahr 1635 hinaus. Wir haben hier einen Band auch, einen Beitrag in diesem Band, der sich mit einem Heinrich Friedemann beschäftigt, der über das Jahr 1635 hinaus eine Bedeutung oder eine Stellung in Erfurt gehabt hat. Der war zunächst Bildschnitzer und ist bis zum Ratsherrn aufgestiegen und hat also auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine reiche Tätigkeit entfaltet, ist aber dann eben künstlerisch nicht mehr hervorgetreten. Also es gibt schon Ausblicke in die Familiengeschichte über das Jahr 1635 hinaus, aber ob die Familie bis in die Gegenwart sich erhalten hat, das kann ich so im Moment nicht beantworten.
Ich entnehme jetzt Ihren Äußerungen, dass die Forschungsarbeit zur Bildhauerfamilie Friedemann so mit diesem Band auch einen gewissen Abschluss gefunden hat, bis auf die Sachen, wo Sie sagten, dass neuere Forschung mit neueren Methoden vielleicht noch Zuordnungen anderer Kunstwerke hier aus Thüringer Kirchen zulassen. Aber ansonsten ist es abgeschlossen.
Also würde ich so nicht so streng nicht sagen, abgeschlossen sozusagen vorläufig auf dem Stand dessen, was man momentan wissen kann. Die Hoffnung oder das schönste Ergebnis eines solchen Buches ist ja immer, wenn es zu weiteren Forschungen anregt, wenn es, und das macht es ja auch sozusagen, die Leerstellen auch benennt, möglicherweise aber auch zum Widerspruch reizt. Also wenn jemand die Beiträge hier durchblättert und auf Aussagen möglicherweise stößt, von denen er meint, also das kann so nicht sein oder das müsste man nochmal überprüfen. Das heißt also, wenn das Buch weitere Untersuchungen anregt, dann wäre das natürlich das Schönste, was es machen kann. Forschung ist nie ganz abgeschlossen. Sonst hätten wir vieles schon ad acta legen müssen. Und gerade in der Kunsthistorie sozusagen, wo vieles ja empirisch am Material erhoben werden muss und immer auch ein neuer Blick, auch aus stilistischen Gründen beispielsweise, auf die Werke fällt, ist durchaus zu erwarten, dass wir zu den Friedemännern in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten noch neue Erkenntnisse gewinnen.
Dr. Lutscheid, vielleicht noch zum Buch selbst. Wie und wo kann man es beziehen oder einsehen?
Ja, also der Verlag heißt Uhlenspiegel Verlag, ist ein Erfurter Verlag, mit dem wir die Schriftenreihe der Bibliothek hier im Augustinerkloster schon seit 15 Jahren produzieren sozusagen. Das Buch über die Künstlerfamilie Friedemann, das im Haupttitel heißt Im Dienst der Reformation, versehen mit einem Fragezeichen. Wir haben das angesprochen, dass sie für beide Glaubensparteien gearbeitet haben, ist der fünfte Band in der Schriftenreihe der Bibliothek. Man kann diesen Band vor Ort hier in Erfurt direkt beziehen in der Buchhandlung am Weitspeicher. Das ist am Domplatz, Domplatz 24. Der Inhaber dieser Buchhandlung, Herr Franz Ulrich Jestedt, ist auch der Inhaber des Verlages, mit dem wir unsere Bücher machen. Dort kann man also ganz unkompliziert vor Ort das Buch kaufen oder man kann es über den Buchhandel beziehen. Es ist also im Buchhandel über die ISBN-Nummer entsprechend bestellbar. Das ist ganz unkompliziert.
Also auf jeden Fall eine Fundgrube für denjenigen, der sich mit Kunstgeschichte hier in Erfurt speziell beschäftigt und der also auch einen Einblick haben will, was die Familie Friedemann hier in Erfurt und Umgebung geschaffen hat.
Ja, ich glaube, für jeden Geschichtsinteressierten in Erfurt ist das ein Buch, nicht nur für die kunsthistorisch Interessierten, sondern ich glaube auch ganz allgemein für die Geschichte Erfurts in den Jahrzehnten um 1600 stecken da eine Menge an neuen Erkenntnissen auf.
Vielen Dank erstmal für diese Informationen.
Ja, vielen Dank, Herr Schäfer.
Ja, und mit Dr. Lutscheid habe ich auch schon eine weitere Sendung vorproduziert und die werden Sie dann im Mai hören.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Im Stadtgespräch kommen wir jetzt weg von der Geschichte hin zur Literatur. Seit 3 Jahrzehnten bringt der Friedrich-Bödecker-Kreis Thüringen vor allem Thüringer, aber auch überregionale Autorinnen und Autoren mit Schülerinnen und Schülern zusammen. Der Verein organisiert, wobei das ja jetzt gar nicht so einfach ist, Lesungen in Schulen und Bibliotheken und initiiert viele literarische und lesefördernde Projekte, Workshops und so weiter. Das meiste passiert ohne große öffentliche Wahrnehmung, aber allein die Anzahl der Veranstaltungen spricht für eine gute Arbeit. 2 Frauen sind dabei besonders zu erwähnen, also sozusagen die Zugmaschinen des Vereins. Das ist einmal die Geschäftsführerin Ellen Scherzer und zum anderen die Vereinsvorsitzende Monika Eger. Herzliche Grüße, herzliche Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen des Vereins. Und ich habe gemeinsam mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis die Sendung Thüringen liest initiiert, die auch am kommenden Sonntag wieder zu hören ist. 4 Autorinnen und Autoren werden dort ihre Werke vorstellen. Am kommenden Sonntag um 8 hier auf Radio Frei und auch auf den anderen Bürgerradios ist diese Sendung zu hören. Im nächsten Stadtgespräch am kommenden Dienstag erinnern wir an die Bücherverbrennung 1933 in Erfurt unter der Nazi-Diktatur. Dazu gibt es dann am 8. Mai hier eine Veranstaltung vor der Stadt- und Regionalbibliothek. Und ab dem nächsten Donnerstag, also ab dem 6. Mai, gibt es eine neue Sendung von mir, eine Sendung für Kinder. Sie heißt Märchenzug. Der Märchenzug rollt durch die Welt und in aller Welt gibt es Märchen und Geschichten und die werden dort erzählt. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Alles Gute für Sie. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.